Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Funkstille – Kontaktabbruch in Familien. In den letzten Folgen habt ihr vieles meiner Geschichte schon erfahren und an dieser Stelle, denke ich, wäre es gut oder ist es gut, einfach auch mal über mich zu erzählen, über meinen Werdegang. Ich bin Mitte der 60er Jahre in Dresden geboren, in ein Haushalt oder in eine Familie hinein, wo es schon zwei Kinder gab. Meine Schwestern sind deutlich älter als ich. Ich bin sozusagen das Nachzüglerkind, habe viele Jahre später erfahren, dass meine Mama zwischen meiner mittleren Schwester und mir drei Fehlgeburten hatte. Es waren wohl drei Jungs, hat man ihr gesagt. Und nun war sie wieder mit mir schwanger und voller Hoffnung, dass es endlich vielleicht dann doch mal ein Junge wird. Ja, und dann war ich wieder ein Mädchen. Ich glaube, die Enttäuschung war für meine Mama ziemlich groß, dass sie meinem Vater keinen Stammhalter schenken konnte. Meine Eltern sind aus heutiger Sicht betrachtet schon ziemlich traditionell gewesen, in traditionellen Rollenmustern verhaftet. Mein Vater war derjenige, der für die Familie das Geld verdient hat und für den, ich sag jetzt mal, materiellen Unterhalt gesorgt hat. Meine Mama hatte die Möglichkeit, ihr Leben lang zu Hause zu sein, Hausfrau zu sein, und alle wurden wir materiell von letztlich unserem Vater gut versorgt. Meine Eltern selbst stammen beide aus Kleinunternehmerfamilien. Mein Vater stammt aus dem Erzgebirge, ist das schon, in der Nähe vom Tharander Wald, und ist in einer Familie groß geworden, die also ganz ursprünglich früher dort einen Gasthof betrieb und dann später in die Spritzgussherstellung eingestiegen ist, also Plaste, Teile mithilfe von Spritzgussmaschinen hergestellt hat. Mein Vater ist Mitte der 20er Jahre geboren, war ein großer, schlanker Mann, gesundheitlich allerdings nicht ganz so stabil, und hat seine Anerkennung, seine Anerkennung vor allen Dingen aus seiner beruflichen Tätigkeit gezogen. Das war also auch schon in seiner Jugend so, wo er also sich stark engagierte und dann später im Studium und in seiner Arbeit als Chemiker in Dresden war es ebenso. Meine Mutter stammt aus einer Familie, die in den 20er, 30er Jahren damit begonnen hat, Akkus zu bauen, also Akkus für Autos, also Batterien für Autos, Akkus für Fotoapparate und so weiter. Eine kleine Fabrik hatte sich die Familie aufgebaut in der Nähe der Strehlener Christuskirche und hat dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter produziert in der Nähe vom Großen Garten in Dresden, in so einem Hinterhofgebäude. Das heißt, meine Eltern sind auch ziemlich behütet aufgewachsen und waren materiell auch als Kinder gut versorgt. Nach dem Tod meiner Mutter haben wir ihr Tagebuch oder ihre Geschichte gefunden, die sie begonnen hat aufzuschreiben. Und dort sind ein paar ganz markante Stellen für mich herausgekommen. Und zwar, dass sie immer davon gesprochen hat, also das hat sie auch zu Lebzeiten mir gegenüber getan, dass ihr Bruder, der also 8, 9 Jahre älter war als sie, sozusagen der kleine Prinz der Familie war. Der Bruder von ihr ist in seinem 14. Lebensjahr leider verstorben und das war für die Familie ein extrem starker Einschnitt. Und meine Mutter berichtete immer davon, dass von dem Zeitpunkt an sie keinerlei Freude oder Liebe mehr in ihrer Familie erfahren hat. Da war meine Mutter 5 Jahre alt und sie hat es ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen, dass sie immer das Gefühl hatte, dass sie stört. Und sie hat sehr oft davon gesprochen, dass sie alles dafür gemacht hat, um nicht aufzufallen, ihren Eltern nicht zur Last zu fallen, möglichst unsichtbar zu sein. Liebe oder Zuneigung, Zuwendung hat meine Mutter leider nie erfahren dürfen. Beide trafen sich bei einer Geburtstagsfeier einer Kommilitonin meines Vaters und haben sich da kennengelernt, sind sich relativ schnell nahe gekommen, haben ein halbes Jahr später geheiratet und dann kam auch schon das erste Kind. Meine Mutter fühlte sich angenommen, wertvoll, geschätzt, geliebt, hat meinen Vater, unseren Vater aus meiner Sicht sehr gern gehabt. Als mein Vater im Alter von 58 Jahren 1982 starb, hat für sie auch nie die Frage gestanden, sich einen neuen Partner zu suchen, sich vielleicht nochmal zu verheiraten. Sie hat immer auf meine Frage hin geantwortet, ich hatte den Mann meines Lebens getroffen, mit ihm war ich zusammen, mit ihm hatte ich meine Kinder und bin mit ihm ein Stück weit alt geworden und das kann kein anderer Mann erreichen. Das ist sehr schön, wenn das eine Frau sagen kann, denke ich. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch veranlagt. Dennoch hat es dazu geführt, dass sie also meinen Vater, unseren Vater, über 40 Jahre überlebt hat. Also ziemlich genau sogar 40 Jahre überlebt hat. Und letztlich in den 40 Jahren, was fast die Hälfte ihres Lebens war, dann doch eine einsame Frau blieb. Wenig Freunde, an sich gar keine Freunde, ein paar Klassenkameraden. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich daran störte. Die Anfangszeit in der Ehe meiner Eltern war davon geprägt, dass sie ein Haus ausgebaut haben, was also nach dem Krieg als Ruine dastand und alles auch in Eigenleistung natürlich erbracht haben, dann eben die Familie gegründet haben und mein Vater wirklich alles getan hat. Also er muss unglaublich viel gearbeitet haben, um die Familie sozusagen zu ernähren, durchzubringen, materiell zu versorgen. Das hat dann dazu geführt, dass mein Vater Mitte der 60er Jahre seinen ersten Herzinfarkt hatte, sich davon an sich auch, was ich selber auch mitbekommen habe, nie wirklich richtig wieder erholt hat. Er war dann ein sogenannter Invalidenrentner, ist dann nur noch Teilzeit arbeiten gegangen in seinem Beruf und hatte im Zuge auch der Enteignungsphasen in der DDR Anfang der 70er Jahre schwer daran zu kauen, dass beide Unternehmen, also das Unternehmen seiner Eltern, wo er dann auch mit in die Geschäftsführung eingestiegen war, und das Unternehmen meiner Mutter, deren Eltern das Unternehmen noch geführt haben, enteignet wurden, sozusagen verstaatlicht wurden. Das war also ein Riesenschlag ins Gesicht für ihn. Ich glaube, davon hat er sich auch nie wirklich erholen können. Meine Schwestern, wie gesagt, deutlich älter als ich, nämlich 9 und 12 Jahre älter, sind für mich nie wirkliche Geschwister gewesen. Ich bin als Nachzüglerin tatsächlich eigentlich auf mich alleine gestellt gewesen, hatte meine eigenen Freunde und kann mich nicht wirklich bewusst daran erinnern, dass ich mit meinen Schwestern gespielt hätte oder irgendwie dabei gewesen wäre. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine mittlere Schwester oft Schulfreundinnen zu Hause hatte zu Besuch. Die haben gemeinsam gelernt. Ich wollte gern dabei sein, bin aber immer ausgeschlossen worden. Ist ja auch logisch, ne? Ich war einfach viel zu jung, um da dabei zu sein. Ich habe eher gestört, also war die Ausgeschlossene. Das führte dann dazu, dass ich mir meine eigenen Freunde gesucht habe, all das entsprechende Freunde aus dem Nachbarhaus. Und mit Abstand betrachtet ist meine Kindheit ähnlich der Kindheit meiner Mutter gewesen. Also eher mehr für mich zurückgezogener. Hab mich dann irgendwann den Tieren zugewendet. Wir hatten also immer irgendwelche Haustiere zu Hause. Und in meiner Erinnerung ist es auch nicht so, dass ich von meinen Eltern viel Liebe erfahren hätte. Aus verständlichen Gründen. Sie haben es beide von ihren Eltern selber nicht erlebt. Und ich denke, sie sind nicht in der Lage gewesen, wirklich groß Emotionen oder Gefühle uns gegenüber zu zeigen. Es ging eher immer um die Bewältigung des Alltags, um die Bewältigung des Lebens, um das Haus in Ordnung zu halten, den Garten in Ordnung zu halten. Und das meine Kindheit ist auch irgendwie immer von Pflichten geprägt gewesen, die ich erfüllen musste. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Gespräche über Gefühle gegeben hätte, Gespräche über das Befinden gegeben hätte, dass nicht nur nach den schulischen Leistungen gefragt wurde, was hast du in dem und dem Fach für eine Note, sondern vielleicht auch mal, wie geht's denn dir? Was ist gerade in deinem Leben los? Danach hat nie jemand gefragt. Ich erzähle das, weil ich das für ganz wichtig halte, dahingehend, dass es ein Stück weit vielleicht auch nur meine eigene Erklärung für mein späteres Verhalten gegenüber meinen Kindern, vor allen Dingen meiner großen Tochter ist. Und weil ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir viel mehr von dem weitergeben und viel mehr von dem sind, was unsere Eltern ausgemacht hat oder unsere Großeltern auch ausgemacht hat, als wir vermeintlich glauben wollen. Ich denke auch, dass die Ereignisse oder Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ganz wesentlich auf uns als Menschen einwirkt und dass Gott sei Dank die Forschung da jetzt auch so weit ist, dass das also bestätigt werden kann und dass davon auch abgeleitet werden kann, welche Zusammenhänge im heute da auch noch eine große Rolle spielen. Und trotzdem möchte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, dass es natürlich keine Entschuldigung dafür ist, wie ich Erziehung dann selber fortgeführt habe, fortgesetzt habe und dass es mich auch nicht davon entbindet, Fehler gemacht zu haben, aber vielleicht schafft es ein Stückchen mehr Verständnis dafür, auch mal zu gucken, wenn das bei euch in der Familie schwierig ist, vielleicht mal den Blick zurückzuwagen, wie war euer Verhältnis zu euren Eltern, wie war das Verhältnis eurer Eltern zu ihren Eltern, was hat sich eventuell fortgesetzt, also einfach mal ein Stück weit das transgenerationale Erbe zu betrachten, das kann zumindest im Zuge der Bewältigung eines Kontaktabbruchs in der Familie hilfreich sein, um auch zu verstehen, dass schon ein Stück weit Dinge in uns sind, die wir erst beeinflussen können, wenn sie in unser Bewusstsein dringen und wenn wir dort wirklich aktiv dann dagegen, ich sage jetzt mal, was unternehmen können oder eben daran arbeiten können. Rückblickend hatte ich dennoch geführt eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte damals nicht das Gefühl, dass mir es fehlt, über Gefühle zu sprechen, über Emotionen zu sprechen. Dieses Gefühl oder diesen Eindruck habe ich erst viel später gewonnen. Also mir kann ja nichts fehlen, von dem ich gar nicht weiß, dass es existiert. Und insofern kann ich sagen, hatte ich eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte sehr viel Kontakt zu Natur, zu Landwirtschaft, zu Tieren. Und das war das, was mich damals interessiert hat, was mich begeistert hat. Ich habe sehr schnell mitbekommen, dass das, was ich tue, wertgeschätzt wird, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Und da hat sich dann bei mir auch so ein Muster ausgeprägt, Anerkennung über Arbeitsleistungen zu erzielen. Und ich habe gemerkt, je besser ich werde, umso höher ist meine Anerkennung. Also auch so ein ganz klassisches Muster, was sicher viele von euch auch erlebt haben in ihrer Kindheit. Zumindest viele von euch, die eine ähnliche Prägung in einer ähnlichen Zeit erhalten haben wie ich. Mein Vater war in meiner Kindheit meine Bezugsperson. Und er ist gestorben, als ich 15 Jahre alt war. Ich stand gerade am Übergang zur 10. Klasse, zur wichtigsten Klassenstufe in meiner Laufbahn an der Polytechnischen Oberschule. Ich hatte meine Lehrstelle in der Tasche. Ich wusste, wie es weitergeht, aber er war weg. Er, der mich den ganzen Weg begleitet hat, der mich immer unterstützt hat bei den Dingen, die ich mir vorgenommen hatte, war auf einmal weg. Ich merkte damals, dass ich zu meiner Mutter, zu meiner Mama an sich überhaupt gar keine Beziehung hatte. Sie war die Versorgerin der Familie. Sie hat sich ums Haus gekümmert, um den Einkauf gekümmert. Aber ich hatte zu ihr emotional überhaupt keine Beziehung. Ich habe auch gemerkt, dass ich sie in keiner Form wertgeschätzt habe. Also sie war für mich, also gefühlt, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlte, einen Bezug zu seiner Mama zu haben. Im Nachhinein, als ich dann später erwachsen war, hat mich dieses Nachdenken darüber schon sehr betroffen gemacht. In der Situation selbst löste sich das relativ einfach, weil nämlich an die Berufsausbildung ein Internatsaufenthalt gekoppelt war und ich dann für 3 Jahre im Internat gewohnt habe und sozusagen der Kontakt zu meiner Mutter nur sporadisch bestand. Also wenn ich am Wochenende nach Hause gefahren bin, ich bin ja dann auch Flügge geworden und bin dann am Wochenende auch zu irgendwelchen Feiern gegangen oder so. Also der Kontakt war dann relativ gering. Also es war wie so eine, ich würde fast sagen, eine friedliche Koexistenz. Ich habe erst viel später erfahren, dass meine Mutter sich in der Zeit große Sorgen um mich gemacht hat, aber sie hat nie darüber gesprochen. Sie hat auch nie mit mir darüber geredet. Und ich habe meine Mutter, das ist was, was ich ihr unglaublich übel genommen habe, ich habe sie nie weinen sehen darum, dass ihr Mann gestorben ist. Das sind so kindliche Erinnerungen, also oder Erinnerungen an meine Jugend, die ich habe. Meine Ausbildung hat dann am Ende dazu geführt, dass ich meinen ersehnten Beruf, ich wollte Tierärztin werden, nicht ergriffen habe, sondern ich hatte dann meinen späteren Mann kennengelernt und habe mich dann entschieden, einen beruflich anderen Weg einzuschlagen. Mit 17 lernte ich meinen späteren Mann kennen. Ich habe erst viel später verstanden, warum ich mich so schnell, so zeitig an einen doch mit 5 Jahre älteren Mann gebunden habe. Das wusste ich damals natürlich nicht. Ich fand ihn interessant. Er war schon so erwachsen, hat schon sein erstes Geld verdient, hatte klare Pläne von seinem Leben, von seiner Zukunft. Das fand ich sehr beeindruckend und letztendlich habe ich in ihm anfangs auch nur jemanden gesehen, der mich wieder an die Hand nehmen könnte. Quasi ein Vaterersatz. Das hätte ich damals natürlich nicht formulieren können. Das kann ich jetzt mit dem Abstand sagen zu dieser Zeit. Er befand sich damals in der Meisterausbildung zum Bäckermeister und hatte die klare Vorstellung, irgendwann selbst eine Bäckerei zu übernehmen. Und für ihn kam eine Freundin oder eine Frau nur in Frage, wenn sie also seine Idee mittrug. Und für mich war das ein interessanter Gedankengang, sich nochmal neu beruflich zu orientieren, aus der Landwirtschaft wegzugehen und ins Bäckerhandwerk zu wechseln. Sehr zeitig kam dann eben unsere erste große Tochter auf die Welt. Wir waren zu dem Zeitpunkt bereits ein Dreivierteljahr verheiratet. Er war bei der Armee, leistete seinen Grundwehrdienst. Ich war mit der Tochter alleine, beziehungsweise wohnte bei meiner Mutter mit im Haus. Es war also die günstigste Option. Zu DDR-Zeiten bekam man nicht ohne weiteres eine eigene Wohnung, sodass ja auch aufgrund des Platzes, welcher in dem Haus vorhanden war, es nahe lag, dass wir uns dort unseren ersten Wohnbereich eingerichtet hatten. Ich muss dazu sagen, das kann ich auch aus heutiger Sicht klarer formulieren, ist es mir also tatsächlich sehr schwer gefallen, einen Bezug zu meiner Tochter aufzubauen. Klar, natürlich war ich die Mutter und hatte mich um sie zu kümmern, was ich auch getan habe. Aber das, was man als Muttergefühl beschreibt, konnte ich in mir gar nicht so richtig finden. Ich war zu dem Zeitpunkt der Geburt 20 Jahre alt. Es war im Nachhinein betrachtet schon eine sehr schwere Geburt. Ich habe sehr lange in den Wehen gelegen. Ich wollte das einfach alles nur hinter mich bringen und ich habe überhaupt gar nicht abgeschätzt, was es bedeutet, Mutter zu sein, ein Baby zu haben und sich um ein Baby zu kümmern. Zum Glück ist es heute so, dass man damit offener umgeht und dass sowas auch den Eingang in Medien findet und Frauen nicht stigmatisiert werden, wenn sie sich dazu äußern, dass es ihnen schwerfällt, einen Zugang zu ihrem Kind zu finden. Das fand früher, also jetzt schon vor 40 Jahren, aus meiner Sicht nicht statt. Und ich bin da sehr froh, dass ich die Auffassungen und die Offenheit verändert haben zu dem Thema. Ich habe tatsächlich mit meiner großen Tochter darüber auch nie gesprochen, über meine Nichtgefühle zu ihr am Anfang. Sie hat dann später irgendwann gegenüber ihrer Schwester geäußert, dass sie das Gefühl hat, dass sie gar nicht mein Kind ist, dass sie wahrscheinlich zu einer anderen Familie gehört und im Krankenhaus vertauscht wurde und ich oder wir das falsche Kind mit nach Hause genommen haben. Diese Äußerung hätte mich damals wachrütteln müssen. Ich habe das überhaupt gar nicht überschaut und gar nicht in der Tragweite verstanden, was das eigentlich für das Kind bedeutet hat. Jedenfalls haben wir dann tatsächlich unseren Plan vorangetrieben, eine Bäckerei zu übernehmen. Ich habe dann nach meinem Erziehungsurlaub, der ein Jahr lang gedauert hat, begonnen, in einer Bäckerei in Dresden zu arbeiten. Dann kam die Wendezeit. In der Wendezeit ergab es sich dann, dass wir die Bäckerei der Eltern meines Mannes übernehmen konnten. Und so steckten wir voll genau in dem drin, was ich mir nie vorstellen konnte. Und sind von da an gefühlt die nächsten 12 Jahre nur damit beschäftigt gewesen, das Geschäft aufzubauen, das Haus, wo das Geschäft war, zurück zu übertragen, das Haus dann zu sanieren, Wohnungen zu vermieten, mit Mietern, muss ich jetzt wirklich mal sagen, sich herum zu ärgern, mit den Ansprüchen der Mieter sich zu beschäftigen. Die Firma wurde immer größer, also die Firma zu vergrößern, neue Mitarbeiter einzustellen, dort vielleicht auch nicht immer das glücklichste Händchen gehabt zu haben. Also ich habe dann die nächsten folgenden 12 Jahre bis zum Jahr 2002 immer mehr und immer deutlich als Belastung empfunden. 1993 kam unsere zweite Tochter auf die Welt, nachdem ich 1991 eine Fehlgeburt hatte, welche auch ein Junge war, und ich dort zum ersten Mal damit konfrontiert war, dass Ähnlichkeiten in der Familie irgendwie weitergegeben werden. Hab das aber dort ja als eine biologische Laune oder eine Laune der Natur abgetan. In der doch stark belastenden Zeit mit der Bäckerei war es dann so, dass wir wirklich eben für die Firma alles gegeben haben und wenig Zeit für die Kinder hatten. Auch hier zeigt sich diese Parallele zu den Familien meines Vaters und meiner Mutter, die also ebenso als selbstständige Unternehmer wenig bis gar keine Zeit für ihre Kinder hatten. Ich habe das bis dahin nicht reflektiert, dass ich genau in der gleichen Situation stecke. Der Aufbau der Firma, der Erfolg der Firma, eine wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit wichtiger waren, als auf die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder einzugehen. Insofern ist es für mich total nachvollziehbar, jetzt mit einem Abstand von fast 25 Jahren, dass meine große Tochter sich alleingelassen gefühlt hat, nicht beachtet gefühlt hat. Sie war da, aber eigentlich war es gut, wenn sie weg war, wenn sie was selber unternommen hat, wenn sie mich oder uns nicht belastet hat. Beide Kinder sind sehr sensible Wesen, wobei die kleine Tochter später dann mit mir intensiver zusammengelebt hat als die große Tochter und aus dem Grund heraus auch nochmal eine andere Bindung zu mir aufbauen konnte, weil sie auch noch nicht so groß war wie ihre Schwester. Aber eben die große Tochter muss dort in der Zeit schon massiv gelitten haben. Es kam dazu, dass sie ursprünglich das erste Enkelkind der Großeltern war, dann so Mitte der 90er Jahre eben ihre Schwester geboren wurde und andere Enkelkinder auf die Welt kamen, sodass sie auch die Zuwendung der Großeltern teilen musste. Es war also für sie ein dramatischer Verlust, weil sie einen sehr, sehr engen Kontakt zu ihren Großeltern hatte und dort, glaube ich, auch eine Stütze gefunden hätte in späteren Jahren, die sie aber eben leider nicht gefunden hat. Für mich wurde die Zeit in der Bäckerei ab Mitte der 90er Jahre immer unerträglicher. Das hing zum einen damit zusammen, dass mein Mann sich immer weiter vergrößern wollte, immer mehr Personal eingestellt wurde, immer mehr Filialen eröffnet wurden und damit auch immer mehr Arbeit auf uns zukam und dieses Gefühl sich nie einstellen konnte, dass es genug ist, dass es reicht und dass wir einfach bei dem bleiben können, was wir haben. Das führte bei mir dazu, dass ich am Anfang diese Erweiterung zwar immer mitgetragen habe, ich habe dann auch verschiedene Qualifikationen nachgeholt, um also wirklich auch fachlich fit zu sein für die Arbeit. Habe dann irgendwann angefangen, in der Ausbildung mitzuarbeiten. Also ich habe Lehrlinge bei uns mit ausgebildet und darüber bin ich dann in die Prüfungskommission der Handwerkskammer mitgekommen, habe dann also dort Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen mit abgenommen, was mir unglaublich Spaß gemacht hat. Und ich bin dann über diese Schiene auf den Gedanken gekommen, dann doch mit meinem Abitur, was ich ja hatte, denn ich hatte Berufsausbildung mit Abitur gemacht damals zu DDR-Zeiten und dieses Abitur konnte man mir ja nicht nehmen, so dass ich also dort die Voraussetzungen hatte, über ein Studium nochmal nachzudenken und dieser Gedanke eines Studiums verfestigte sich in meinem Kopf immer mehr, wohl wissend und wohl bemerkend, dass mein Mann dem sehr, sehr kritisch gegenüberstand. In dieser Zeit, das war dann Ende der 90er Jahre, kam es hinzu, dass wir zunehmend auch in unserer Freizeit getrennte Wege gingen, denn wir waren ja im Prinzip 24 Stunden zusammen durch die Firma, durch das Geschäft und hatten uns, glaube ich, schon ein bisschen über und jeder hat dann andere Hobbys entwickelt und war eher glücklich in seinem Freizeitbereich sein zu können, ohne dass der Partner dabei ist. Das führte dann dazu, dass im Jahr 2002 es zu einer Trennung zwischen uns kam und wir die Bäckerei dann auch aufgegeben haben. Und im Zuge dieser Trennung gab es also große Verwerfungen in unserer Familie. Die Trennung war nicht einfach. Es hat sich vorher lange angedeutet. Mein Mann wollte die Trennung nicht. Ich wollte die Trennung endlich vollziehen. Ich habe keine Übereinstimmung in den Werten gesehen. Ich habe für unsere Ehe keine gemeinsame Basis mehr gesehen. Na, letztendlich haben wir uns dann getrennt und es führte dazu, dass mein Mann ausgezogen ist. Ich bin mit der kleinen Tochter in der Wohnung geblieben und meine große Tochter stand damals mit ihren 15 Jahren wieder vor der Entscheidung, wie geht's weiter? Wo will sie leben? Wie will sie weiterleben? Und sie hat sich für ihren Vater entschieden und ist mit ihm gemeinsam in eine neue Wohnung gezogen. Sie hat also ähnlich wie ich in ihrem 15. Lebensjahr den Halt in der Familie verloren. Das hat dazu geführt, dass sie in der ersten Zeit, ich glaube 2 Jahre waren es, zu uns, zu mir und ihrer Schwester keinerlei Kontakt haben wollte, jeden Kontakt abgelehnt hat. Ich habe dann darauf gedrungen, dass regelmäßige Begegnungen auch vor allen Dingen für die kleine Tochter mit dem Vater stattgefunden haben. Das war dann aber erst ein bisschen später. Das ging dann, glaube ich, im Jahr 2004, 2005 los, also 2 Jahre später. Bis dahin gab es also keinen Kontakt zwischen ihr, ihrer Schwester und mir. Kontaktangebote meinerseits hat sie abgelehnt. Was ich aus heutiger Perspektive sagen kann, ist, dass sie in der Zeit bei ihrem Vater mehr oder weniger sich selbst überlassen war, weil der Vater war mit sich beschäftigt, mit seinen neuen Freundinnen, Partnerinnen. Meine große Tochter war dort mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, also vielleicht auch ein Stück weit orientierungslos, wie ich es damals mit 15 Jahren war. Es gab einen wesentlichen Punkt, der ihr, denke ich, Stabilität gegeben hat, das war der Hund. Sie haben also den gemeinsamen Hund mit in diese neue Wohnung genommen und sie hat sich also sehr intensiv um das Tier gekümmert und ich glaube, der Hund war damals ihr ganz großer Halt. Sie befand sich damals in der Oberstufe im Gymnasium, also hat dann auch das Abitur abgelegt und hat dann beruflich sich entsprechend auch weiterentwickelt. Dennoch denke ich, war diese Trennung für sie ganz, ganz schlimm. Ihre Schwester ist bei mir geblieben. Die Schwester war damals 9 Jahre alt. Wir sind dann nach relativ kurzer Zeit in eine eigene Wohnung gezogen und haben dann da unser Leben aufgebaut und gestaltet. Und da wir uns sozusagen die Kinder aufgeteilt hatten, haben wir anfänglich auch gegenseitig auf die Zahlung von Unterhalt verzichtet. Ich steckte im vierten Semester meines Studiums. Ich hatte dann im Jahr 2000 also doch mit dem Studium begonnen. Und auf einmal fiel alles weg. Die Einnahmen, der Verdienst über die Bäckerei, wo ich ja auch noch angestellt war damals, alles brach weg, so dass ich neben meinem Studium dann arbeiten gehen musste. Ich musste die Wohnung finanzieren, ich musste den Lebensunterhalt nicht nur für meine Tochter, auch für mich finanzieren. Das führte dazu, dass ich eben genauso wieder in dieser Mühle drin war und eben alles tun musste, um Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin also nach meinem Studium oder während meiner Studienzeit noch für 2 Jahre an der Sächsischen Aufbaubank tätig gewesen und da spielte mir die Situation positiv in die Karten, dass wir 2002 in Dresden das große Hochwasser hatten und bergeweise Anträge auf die Hochwasserhilfen in der Sächsischen Aufbaubank vorlagen und ich dort als studentische Mitarbeiterin oder studentische Hilfskraft eingestellt werden konnte, so dass ich also dann dort für 2 Jahre ein relativ sicheres, sehr schönes Arbeitsverhältnis hatte, was vor allen Dingen sehr gut mit dem Studium zu vereinbaren ging, da ich meine Zeiterfassung mit einer Zeiterfassungskarte durchführen konnte und jederzeit auf Arbeit kommen konnte, um meine Arbeit zu erledigen, aber auch jederzeit wieder gehen konnte, um in der Universität die Vorlesungen zu besuchen. Aber natürlich war dann auch hier die Situation, dass meine kleine Tochter, die bei mir gelebt hat, eben viel alleine war. Ich aber dann in der Zeit zu meiner Mutti einen besseren Kontakt wieder aufgebaut hatte und meine Mama oft am Nachmittag die Betreuung meiner Tochter übernommen hat. Irgendwann 2005 habe ich dann mein Studium beendet, habe ein Jahr in einer Schule hier in Dresden gearbeitet und bin dann 2006 bis 2008 in das Referendariat gegangen, so dass ich also meine Ausbildung im Lehramt an beruflichen Schulen 2008 abschließen konnte. Die berufliche Situation an Schulen war damals dann so, dass es keine Arbeitsstellen gab. Das war für mich ganz schwierig, denn ich wollte gerne in Dresden bleiben. Ich konnte mir einen Umzug in einen anderen Ort schwer vorstellen. Ich hatte Zusagen aus Bayern, hätte in Bayern anfangen können zu arbeiten, konnte aber mir nicht vorstellen, meinem Kind einen Umzug nach Bayern zuzumuten. Ja, und so bin ich dann von 2008 bis 2011 an verschiedenen privaten Berufsschulen in Dresden tätig gewesen. Und dann 2011 bin ich an die Oberschulen im öffentlichen Dienst, also das Referat der Oberschulen im öffentlichen Dienst gewechselt. In diesem Referat oder besser gesagt für dieses Referat Oberschulen habe ich bis zum Jahr 2025 gearbeitet. Ich war an verschiedenen Schulen tätig, hatte mich dann auch nochmal weiter qualifiziert für das Lehramt an Oberschulen, habe also dort auch nochmal das Referendariat nachgeholt und bin dann auch längere Zeit in einer verantwortungsvolleren Position gewesen, habe dort Verschiedenes mitgestaltet, habe aber dann aus verschiedenen beruflichen Gründen heraus tatsächlich im öffentlichen Dienst 2025 gekündigt und arbeite jetzt an einer privaten, an einer christlichen Schule in Dresden. Das Verhältnis zu meiner jungen Tochter kann ich, oder jüngeren Tochter, kann ich als doch sehr gut bezeichnen und wir haben regen Kontakt, obwohl sie nicht mehr hier in der Stadt wohnt, haben wir doch einen sehr intensiven Kontakt und ich glaube, wir haben auch eine gute Form der Kommunikation miteinander gefunden. Zu meiner großen Tochter ist der Kontakt mehr oder weniger seit 2020 abgebrochen. So wirklich diesen Kontaktabbruch realisiert habe, ist erst 2022 gewesen. Eben diese Situation, als ich da noch mal in Zittau war, vor der Tür gestanden habe und gehofft habe, sie öffnet mir Und dass wir da nochmal ins Gespräch kommen können, das war circa ein Monat, anderthalb Monate nach dem Tod meiner Mutter. Es gab 2016 dieses Gespräch, wo sie mich eingeladen hat zum Kaffee trinken und wo sie mir symbolisch ihre ganzen schlechten Erlebnisse der Kindheit vor die Füße geworfen hat und von mir sich gewünscht hat oder erwartet hat, dass ich die Verantwortung für alles übernehme, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht konnte. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit dafür. Der Vater von ihr war da schon 6 Jahre tot, konnte natürlich rein körperlich die Verantwortung dafür auch nicht mehr übernehmen, aber ich war nicht in der Lage, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Das war, glaube ich, der Anfang dafür, dass sie begonnen hat, sich immer weiter von mir zu entfernen. Ich habe dann irgendwann versucht, mir über eine Selbsthilfegruppe Hilfe zu suchen, habe versucht, Betroffene zu finden, die also auch mit Kontaktabbruch in Familie zu tun haben, um zu erfahren, wie sie eben mit der Situation umgehen, da ich mich Stück für Stück immer weiter abgeschnitten von meiner Tochter gefühlt habe. Leider war das zu der Zeit in Dresden nicht möglich. Ich habe keinen Kontakt zu einer Gruppe gefunden und habe dann zur Corona-Zeit eigentlich, als es sich immer mehr andeutete, dass der Kontakt weg sein könnte oder weg ist, darüber nachgedacht, selbst eine Gruppe zu gründen. Und na, seit nunmehr 2, 2,5 Jahren treffen wir uns relativ regelmäßig, kommen in den Austausch. Es sind ganz unterschiedliche Eltern dabei, Eltern, die auch in ganz unterschiedlichem Stadium der Verarbeitung der Situation sind. Anfangs tat es gut zu erfahren, dass man oder dass ich nicht alleine damit bin. Natürlich habe ich mich auch anderweitig darüber kundig gemacht, habe mir Videos, Podcasts und so weiter angehört, habe Bücher dazu gelesen. Und jetzt ist für mich der Moment, auch mit der Geschichte und mit Betroffenen selber an die Öffentlichkeit zu gehen, indem ich also hier diesen Podcast produziere. Es ist mein erster Podcast, mit dem ich an die Öffentlichkeit gehen möchte oder gehe. Und es sollen hier auch unterschiedlich Betroffene zur Rede kommen oder ins Gespräch kommen mit mir. Zum einen Eltern, die betroffen sind, und zum anderen aber auch Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Das war Funkstille, der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran, denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.